einem Ausspruch Gottes durch Paulus. In Bezug auf den das Gesetz genau das Gegenteil sagt. Nämlich, der Glaube ist der echte. Der dem Gott glaubt, der den Gesetzlosen rechtfertigt. Steht so geschrieben? Jawohl. Das fällt gerade noch. Was? Den Gesetzlosen rechtfertigen? Das Gesetz sagt, ein Gräuel ist beides vor Jehova, wenn ein Gerechter verdammt wird und ein Gesetzloser gerechtfertigt wird. Sagt das Gesetz. Und was sagt der echte Glaube? Jetzt darf ich einmal so sagen. Dann haben wir die Erklärung. Weil sich der einzig Gerechte namens Jesus Christus für alle Verdammten die Schuld auf sich nahm und sich mit ihnen, mit ihrer Schuld identifizierte, besteht die Gerechtigkeit Gottes jetzt darin, dass er jeden Gesetzlosen, weil der ja entlastet ist, weil Christus alles auf sich genommen hat, rechtfertigt. Vor Gott ist schon die ganze Schöpfung gerechtfertigt. Schon verherrlicht. Wir sind nur die Erstlinge. An der Straße, die gerade ist, Punkte kommen zu sagen. Bitte, was ist denn eine Ellipse? Eine Ellipse. Hat die zwei, wie heißen die? Zwei Brennpunkte. Zwei Pole hat unsere Schöpfung und unsere Erde. Ja, aber beides ist. Wenn diese Brennpunkte weit auseinander liegen, dann kann eine Ellipse so ganz flach sein. Jetzt rücken die Brennpunkte immer zusammen, näher, näher. Dann sind sie nur noch ein Punkt, was ist dann? Ein Kreis. Seht, das sind wunderbare, einfachste Tatsachen der Schöpfung unseres Gottes in mathematischer, geometrischer Präzision. Und die sind alle da, von Gott in die Schöpfung, in der Schöpfung ausgebreitet, damit wir an diesen Dingen durch den Geist, der uns gegeben ist, die unsichtbaren Herrlichkeiten und die Ordnungen des Gesetzes, des Geistes, des Lebens in Christo Jesu verstehen lernen können. Also, Saul, Tarsus, er ist mir, sagt er dem Ananias, ein auserwähltes Rüstzeug, zuerst an alle Nationen und dann auch noch an die Söhne Israels. Gleich von Anfang an die Nation, an die Söhne Israels. Jetzt ist er zum Glauben gekommen, er wird wieder sehend, fällt wie Schuppen von seinen Augen und gleich beginnt er in Damaskus das Evangelium zu verkündigen, sodass die ganze Judenschaft in Damaskus in Verlegenheit und Verwirrung gerät. Und dann beschließen die, ihn umzubringen. Und dann die Freunde lassen ihn ja da am Korb runter. Und er flieht. Er darf, ein gläubiger Mensch, auch mal die Flucht ergreifen. ist lange in Arabien und kommt aber nach Jerusalem jetzt. Und alle scheuen sich vor dem, alle haben Angst vor dem. Obwohl er nun bezeugt und sie hören, der verkündigt, das Evangelium ist jetzt ein Mensch, ein Christ geworden, und er predigte in den Synagogen Jesu, dass dieser der Sohn Gottes war. Dann haben wir, da kommt er nach Jerusalem, und da ist nun der Barnabas, der sich seiner annimmt, das ist in Vers 26 oder 27, Barnabas aber nahm ihn und brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen das, was geschehen war. Und Paulus ging mit ihnen aus und ein in Jerusalem, und er redete und stritt mit den Hellenisten. Paulus, er konnte ja gut Griechisch sprechen. Hellenisten sind ja Juden aus Griechenland. Da war er der Mann, denen Antwort geben zu können. Vers 31, und jetzt kommt wieder eine Zeit. So hatten denn die Versammlungen durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurden erbaut und wurden vermehrt durch den Trost des Heiligen Geistes. Jetzt kommt das wunderbare Geschehen von Vers 36 an. In Joppe aber war eine gewisse Jüngerin mit Namen Tabitha, was übersetzt heißt Dorkas. Jetzt wissen wir gleich viel. Das eine ist Aramäisch und das andere ist Griechisch. Auf Deutsch Gazelle. Gazelle. Was ist die Gazelle? Bei Bremen Nachblättern. Das wundersamste, zarteste, behendeste, eleganteste Tier, das es gibt. Mit Augen einer Tiefe, einer Seele, ohnegleichen. Ungefähr so beschreibt Brehm diese Sorte Tier, Gazelle. Was sagt denn die Geliebte im Lied der Lieder von Salomo zu ihrem Geliebten? Die Geliebte, die erste Geliebte, ist doch die Tochter des Pharao. Das ist sie. Herr ist der Salomo, stellt Christus dar, und sie, diejenige, die Salomo zuletzt hätte nehmen dürfen, Tochter des Pharao, so wie Christus sich mit der weiblichen jetzt Körperschaft verbunden hat, das Weib genommen hat, die er zuletzt hätte nehmen dürfen. Wie heißt diese Körperschaft? Wie? Die Sünden Somos, Sodoms und Gomorras sind nicht der Hälfte von deinen Sünden, Jerusalem. Tue Jerusalem seine Gräuel kund. Dein Vater war ein Amorit und deine Mutter eine Hethiterin, also Hamiten. Und dann geht's los. Und dann, oh Herr, also genügt. Nach dem Gesetz hätte Christus höchstens einen der heiligsten Engel da oben oder Engelgruppen der Heiligen nehmen dürfen. Gell? Genau wie Salomo nur eine Jüdin oder eine Israelitin hätte nehmen dürfen. Also, da sagt sie, und da darf ich sagen, jede Sulamit, was die Sulamit darstellt, persönlich, jede Seele, denn Sulamit heißt die zum Frieden gebrachte, und Salomo heißt der Friedefürst. Jede Seele, die durch Christus zum Frieden gebracht ist, ist eine Sulamit. Eine Versammlung hier, die den Herrn Jesus lieb hat, ist eine Sulamit. Volk Israel ist eine Sulamit. Die Gemeinde ist eine Sulamit. Jede Körperschaft auf ihrer Ebene. Was spricht sie nun zu ihm? Mache dich auf, mein Geliebter. Sei gleich einem Jungen der Hirsche und gleich einer Gazelle auf den zerklüfteten Bergen. Welche Frau sagt zu ihrem Mann, du, mein Lieber, schau, dass du weiterkämpfst, mach große Sprünge überall, wo es am gefährlichsten ist, nichts wie los. Ne? Ja, das ist unsere Bibel, das ist nicht so fromm wie wir, das ist gar nicht so fromm wie wir. So. Aha. Es heißt die also Gazelle. Diese war voll guter Werke und Almosen, die sie übte. Schade, dass die Elberfelder hier wieder übersetzt haben. Almosen. Irgendein Kind, da war eine Hochzeit und Festversammlung, die hatten auch einen Hund. Und dann, weißt du, was kommt? Ja. Und dann gab es natürlich guten Braten und so weiter. Und dann hat das Mädchen, die hat gesehen, das kann ich gar nicht essen, das, so, und hat das auf die Seite getan, wollte es dann dem Hund geben. Und dann kommt der Vater oder die Mutter und sagt, was ist ja gut, dann nehme ich das. Und dann haben sie ein anderes gegessen und blieb nur noch der Knochen übrig. Ne? Dann sagt das Mädchen, ja, jetzt wollte ich das gute Fleisch dem Hund opfern. Ja, und jetzt kann ich ihm nur mit dem Knochen nur noch ein Almosen geben. Ja. Merkt ihr etwas? Almosen. Ist das ein Unterschied, ein Almosen opfern, ne? Sobald das Geld im Kasten klingt, nämlich die Schimmelpfennige, nicht? Und die Seele in den Himmel springt, haben wir mal gehört. Was steht hier? Sie war voll guter Werke und Erweisungen der Barmherzigkeit. Ist das was anderes als Almosen? Ja, Almosen sind so vermooste Schimmelpfennige, nicht wahr? So. Also, eine wunderbare Tochter. Gazelle könnte keinen schöneren Namen haben, keinen bedeutsameren Namen als Gazelle. Was geschieht? Und es geschah an jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb. Und als sie sie gewaschen hatten, legten sie sie auf den Obersaal. Da aber Luther nahe bei Joppe war, sandten die Jünger, als sie es gehört hatten, dass Petrus daselbst sei, zu ihm, bitten ihn zu kommen. Petrus steht auf und ging mit ihnen, und als er angekommen war, führten sie ihn in den Obersaal. Und alle Witwen traten herzu, weinend, und zeigten ihm Leibröcke und Kleider, welche die Gazelle gemacht hatte, während sie bei ihnen war. Petrus aber trieb alle hinaus, kniete nieder und betete, und er wandte sich zu dem Leichnam und sprach: Tabitha, steh auf! Jetzt Achtung! Genau hinsehen, was jetzt geschrieben steht.
Erstens, sie aber schlug ihre Augen auf, Nummer 1. Und zweitens, als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Zweite Bewegung. Er aber gab ihr die Hand und richtete sie auf. Das ist Auferstehung. Jetzt. Das ist der Weg der Auferstehung, der Lebendigmachung. Augen auf, beim reichen Mann, als er gestorben war, begraben, als er im Scheol die Augen aufschlug. Die Augen auf, aufsitzen, blicken, aufstehen, Auferstehung, gab ihr die Hand und richtete sie auf. Er rief aber die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebendig dar. Jetzt ist sie lebendig gemacht. Für uns in der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Sind das Menschenworte? So versteht es der Heilige Geist, sich für ihn eine Stottersprache zu benutzen und da noch Worte in solcher mathematischen Präzision hinzusetzen, dass es genau stimmt, vom kleinsten Buchstäblein bis zum Pünktchen daneben. Jedes Pünktchen neben einem Buchstaben bedeutet, der Buchstabe ist verdoppelt und der Zahlenwert ist verdoppelt. Unter anderem. Und stellte sie lebendig dar. Es wurden aber durch ganz Joppe hin kund und viele glaubten. Da blieb er noch viele Tage in Joppe. Diese Gazelle, so wunderbar, voll Erweisungen der Barmherzigkeit. Und dass gerade diese Person den Witwen und Waisen und Elenden wieder geschenkt worden ist, auf diese wunderbare Weise. Kapitel 10, Stichwort Cornelius. Ein römischer Hauptmann, also ein unbeschnittener Heide, der fürchtete Gott, weil er irgendwie hörte von dem Glauben der Juden, an den Gott Abrahams und so weiter, den Gott der Götter, Gott den Höchsten, der einzig wahrhaftige Gott, und unterstützte die Juden in ihren Bemühungen persönlich, in jeder Weise, auch mit Geld und auch den Armen, und hatte so seine ganze Haussippe und die Kriegsknechte, die ihm als Hauptmann unterstanden, in Gott wohlgefälliger Weise geführt. Eines Tages erschreckt er, steht ein Mann glänzend vor ihm, ein Engel. Gott hat Wohlgefallen an dir gefunden. Er wird dich segnen. Ich gebe dir den Auftrag, schicke etliche deiner Leute, deiner Männer von Caesarea nach Joppe. Da ist ein Mann namens Simon, genannt Petrus. Den sollen sie bitten, er soll hierher kommen. Was macht dieser Cornelius? Zwei seiner Knechte bestellt er Und wie wird der Dritte, den er bestellt hat, für diese Wanderung, den Petrus zu holen? Hört gut. Und drittens, einen frommen Kriegsknecht. Ja, gibt's sowas? Scheint's. Einen frommen Kriegsknecht. Ja, war dieser römische Hauptmann selber auch nicht auch fromm? Hat das uns etwas zu sagen? Kriegsdienstverweigerung. Ohe. 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 Wie wir Frommen daneben sind. Aus lauter Eifer. Dummheit, das sagt man denn. Geistlicher Welt. Noch nicht genug. War Johannes der Täufer ein deutlich sprechender Mann, der gerade den Hoheiten der hohen Priester und dergleichen Sorten, die zu ihm kamen, die brüllte er an: Wer hat euch gewiesen, wo kommt ihr hierher? Wer hat euch gewiesen, ihr Otterngezücht und Schlangengewimmel, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Konnte der sprechen? Jetzt kommen dann auch die Kriegsknechte zu ihm, Johannes dem Täufer, und sie fragen ihn: Ja, wir, was sollen wir tun? Antwort: Nicht, legt sofort eure Waffen nieder. Ne?
Seid mit eurem Solde zufrieden.
Bitte?
Seid mit eurem Solde zufrieden.
Ja. Begnügt euch mit eurem Solde und tut niemand Gewalt, solange nicht Krieg ist. Unterdessen, gerade in der Mittagshitze, hat sich Petrus, kam auch auf die Zinne des Hauses von Simon dem Gerber in Joppe, begeben. Ich weiß nicht, warum der gerade darauf geht. Plötzlich ein Gesicht, ein reines weißes Leintuch, kommt vom Himmel runter und vor ihm ausgebreitet, und er erschrickt: Was ist da drin? Genau all die Tiere, die nach dem Gesetz unrein sind. Von Gevögel und vierfüßigen und kriechenden Gewürm, alles, jede Sorte. Eine Stimme vom Himmel: Auf, Petrus, schlachte und iss. Ich habe meiner Lebtag noch nie Unreines gegessen, kommt nicht in Frage. Zweite Stimme vom Himmel: Petrus, schlachte und iss. Kommt nicht in Frage. Dritte Stimme vom Himmel: Petrus, was Gott gereinigt hat, achte du bitte nicht für unrein. Das arme Gesetz. Da beginnt es jetzt schon zu happern, nicht? Und mit der Sauberkeit des Petrus, der noch nie das Haus, die Wohnung von Unbeschnittenen, also Nicht-Israeliten, betreten hat, ne? Ist in Verlegenheit: Was soll das bedeuten? Und schon kommt ein Diener und sagt: Da unten kommen ein paar Männer von Caesarea, die möchten dich sprechen. Gut, die sollen kommen, ja, also wir sind gesund, so und so. Du sollst, ohne zu zweifeln, sollst du mit uns kommen zu Cornelius nach Caesarea. Zu unserem Herrn. Jetzt kann natürlich Petrus nicht anders. Kommt zu Cornelius, der stellt auch die Frage: Herr, was soll ich tun, dass ich gerettet werde? Genau das gleiche Wort wie der Gefängniswärter da in Philippi. Glaube du an den Herrn Jesus, du unbeschnittener Heide, füge ich jetzt hinzu, dann wirst du gerettet und dein ganzes Haus, deine ganze Schipschaft. Ich, liebe Geschwister, mit meiner Sippschaft, sind gerade etwa 70 Seelen, die eigenen Kinder, die Schwiegerkinder und 25 Enkel und 15 Urenkel und dann ihre Schwestern noch dazu, also etwa 70 Seelen. Ich habe für die gar keinen Kummer. Ich weiß, die werden alle gerettet.
wann, wie, wo, überlasse ich dem Herrn. Der Herr wird es nicht nur gut machen, sondern wunderbar. Gerade dann, wenn es für den Betreffenden meiner Sippschaft gerade das Allerbeste und Wunderbarste. Petrus geht natürlich klopfenden Herzens in das Haus. Und da ist die ganze Sippschaft und Militär und weiß was alles versammelt in einem großen Saal. Ja. Und dann entschuldigt er sich lange. Ja, ich habe noch nie das Haus von Unbeschnittenen betreten und so weiter und so weiter. Und während der Petrus da erzählt, beginnt er von Jesus Christus zu erzählen, fällt der Heilige Geist auf die ganze Versammlung. Jetzt sind mit Petrus noch einige mitgekommen. Ist der Petrus und die außer sich, dass auf die unbeschnittenen versammelten Heiden da der Heilige Geist gefallen ist, ohne dass sie, die Apostel, ihnen die Hände aufgelegt haben, wie in Jerusalem. Dort heißt Buße tun und dann sich bekehren und dann die Hände auflegen und so den Heiligen Geist bekommen. Hat Gott sich nicht der Apostel bedient, um durch Auflegung der Hände da den Heiligen Geist zu vermitteln, sondern da hat der Heilige Geist einfach gemacht, so Petrus. Eine ganz neue Ära hat jetzt begonnen. Jetzt geht's definitiv von Jerusalem weg Richtung Rom. Ja, was war denn der Cornelius? Ein römischer Hauptmann. Schon wieder. Also, ich muss leider in 5 Minuten abbrechen, und dann machen wir nicht mehr lang. Moment, noch ein bisschen die frische Luft. Sauerstoff ist das Bild des Heiligen Geistes. Wisst ihr das schon? Wo steht das geschrieben? Der Wind weht, wo er will. Da steht im Griechischen das Wort Geist, Pneuma. Pneuma, Wind ist Pneuma und Geist ist Pneuma. Also Sauerstoff, Luft und Geist. Das. Nur ein kurzer Hinweis. In diesem Hause des Cornelius, was sind wir da? Ja. Geschieht das Wunderbare. Die ganze Versammlung wird fröhlich und glückselig, aber jetzt hören die in Jerusalem, was sich ihr Chef Petrus geleistet hat, dass der ins Haus eines römischen Hauptmanns von einer Versammlung von Unbeschnittenen gegangen, eingetreten sei. Jetzt muss der sich vor den anderen Aposteln verantworten. Und erzählt noch einmal das ganze Geschehen. Und jetzt müssen die anderen kapitulieren. Ah, merken wir. Die Apostel Jesu Christi in Jerusalem müssen kapitulieren, wenn Gott unbeschnittene Heiden, denen den Heiligen Geist geschenkt hat, ohne die 12. Ohne Israeliten. Nur die Gegenwart des Petrus war da. Der fromme Kriegsknecht. Wir sind in Kapitel 11. Sind nun die 12 erschüttert, oder die 11 vorerst, oder die 12, erschüttert, was da geschehen ist mit diesem Cornelius, und sagen, ja, dann hat halt Gott auch jetzt den Nationen das Heil bringen wollen. Auch die Nationen empfangen ohne uns den Heiligen Geist und die Rettung in Christo. Jetzt geht's weiter. Immer mehr zerstreuen sich die verfolgten Juden. Eigenartig, nur die 12 bleiben in Jerusalem. Zerstreuen sich weiter, schon bis auf die Insel Zypern und Richtung Kleinasien, merken wir etwas, wie es langsam aber sicher von Jerusalem weggeht, immer weiter weg. Und die Zerstreuten, wo sie dann hinkamen auf Zypern und den Ländereien, heißt es ausdrücklich, gingen aber immer nur zu Juden, um den Juden das Evangelium. Sie hatten noch Hemmungen, jetzt auf den Unbeschnittenen das Evangelium zu bringen. Merken wir, wie diese Operation Gottes langsam, Schnittchen für Schnittchen vorwärts geht, immer weiter weg von Jerusalem, immer mehr Richtung Rom. Immer mehr Richtung Rom. So. Für heute soweit, indem wir schließen mit der feinen Bemerkung in Kapitel 11, Vers 25. Barnabas kommt nach Tarsus und geht auf die Suche nach dem Saulus. Was heißt das? Die haben dem bekehrten Saulus, der noch nicht Paulus hieß, offenbar in Jerusalem so schwer gemacht, dass der lieber wieder in seine Vaterstadt Tarsus ging. Und dieser wunderbare Barnabas, Sohn des Trostes, der wird vom Heiligen Geist erinnert an diesen Saul, sucht, er muss ihn suchen in seiner Vaterstadt und findet ihn. Soweit für heute.
Angefangen mit Lied 381 und singen nun die letzten drei Strophen noch.
Darauf seid bedacht. Wir haben noch gehört, liebe Geschwister, dass Paulus, noch Saulus genannt, ohne biblische Begründung, irgendwie nicht mehr vorhanden war. Barnabas, der Einzige, der sich ihm verpflichtet fühlte, denkt, vielleicht ist er in seiner Vaterstadt wieder zu Hause und sucht ihn und findet ihn. Und dann müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass es außer Beröa keinen einzigen Ort, keine einzige Stadt gab, wo Paulus in wunderbarer Ehr das Wort Gottes verkündigte und Eingang hatte. In allen Orten immer von Juden, entweder der gleichen Stadt oder von der Stadt, wo er vorher war, in einer Weise gelästert, verfolgt und geplagt wurde, immer nur die Juden von da, die Juden von da, die Juden von da. Barnabas hat also den Paulus, den Saulus gefunden. Wir sahen noch, hörten noch, wie die Verkündigung des Evangeliums des Reiches sich immer weiter von Jerusalem entfernt. Philippus finden wir da unterwegs, da bei dem Kämmerer, der kann dazu. Er erklärt ihm das wunderbare Kapitel Jesaja 53. Und der kann dann mit Freuden seine Straße ziehen. Philippus wird entrückt und wird irgendwo anders gefunden. Körperlich. Dann haben wir zum ersten Mal die Bemerkung, wir haben denn die Bekehrung des Saul von Tarsus ansehen dürfen, das wunderbare Geschehen im Hause des Cornelius. Und da sahen dann die 12, da war der Neugewählte schon dabei, also außer Petrus 11, mussten einsehen, als Petrus dann sein Erlebnis mit dem Leintuch und im Hause des Cornelius, wo er selber entsetzt war, was die Freiheit des Evangeliums des Geistes Gottes sich da erlaubte, dass der Heilige Geist auf das ganze Haus und die ganze Sippschaft fiel. Und so geschah es, dass die 12 feststellen mussten, also hat Gott auch den Nationen das Tor des Heils geöffnet. Als Petrus sich verantwortete, war das für die seine Mitapostel eine schwer verdauliche Berichterstattung. Und jetzt habe ich gestaunt, dass wer sich jetzt, ausgerechnet wer jetzt meldet und die Sache in einer Weise klärt, nach meiner Meinung wäre das der Letzte gewesen, der da in Frage gekommen wäre, ausgerechnet Jakobus, der Bruder des Herrn. Jakobus, denn Herodes hat ja Hand angelegt an die Apostel und hat den Jakobus, den Bruder des Johannes, enthaupten lassen. Und als er merkte, dass die Juden waren in Jerusalem, dass denen das sehr gut gefiel, dann haben die den Eindruck gehabt, ja, also das mit dem Jesus scheint doch nicht so sicher zu sein. Ne? Wenn da der Herodes einen der Besten nehmen kann und enthaupten kann, töten kann. Und wie er merkt, dass das den Juden sehr gut gefällt, hat er sich vorgesetzt, so fahre ich weiter und ließ Petrus verhaften. ins Gefängnis führen und hat dann noch vorgehabt, also am anderen Morgen werde ich den Chef dieser 12 den Juden vorführen und dann ihnen zu gefallen, werde ich dann den zweiten töten, den Petrus. Drei Tore musste Petrus als Gefangener durchschreiten im Gefängnis und dann jedem der drei eisernen Tore hat Herodes Wachen gesetzt, also der wollte da ganz sicher sein. Und jetzt das Schönste, Unglaublichste, ist, haben sie den Petrus dahin geschnallt mit Ketten, noch festgebunden. Er kann sich wenigstens hinlegen, und was passiert dem Petrus? In dieser Seelennot, würden wir sagen, ne? Der schläft selig ein. Wunderbar. Der war so innerlich schon mit dem Herrn eins. Von Todesfurcht oder lässt etwas keine Spur. So selig und tief schlief er ein, als Gott den Engel gesandt hat, ihn zu befreien. Musste er ihn kräftig schütteln, bis der Petrus wach wird und dann geruht aufzustehen. Die Ketten fallen weg. Das erste eiserne Tor öffnet sich und um ihn herum, denn in Eisenketten gefesselten, waren auch noch Wächter. Die haben nichts bemerkt. Erstes eisernes Tor durchschritt er natürlich halb wach. Ne? Er wusste nicht, wie ihm geschah. Der Engel begleitet ihn. Zweites eisernes Tor, drittes eisernes Tor. Jetzt war er draußen. Der Engel verschwindet. Dann guckt er sich um und denkt dran, aha, die nächste Versammlung ist im Hause da und da. Also, und ging auf dieses Haus zu, und tatsächlich war da im ersten Stock offenbar eine Versammlung, die die ganze Nacht schon, einen Teil der Nacht schon gebetet hatten. Jetzt klopft er unten an der Tür. Da unten ist eine Magd namens Rode, die hört, dass jemand klopft. Und sie fragt, wer ist da? Ich, Petrus. Die glaubt das sofort und vor Freude, dass sie die Stimme des Petrus gehört hat, verbiss sie die Tür aufzumachen, lässt ihn draußen stehen, springt die Treppe rauf und sagt da oben, Petrus ist unten an der Tür und hat angeklopft. Dann sagen die Ältesten, da du bist von Sinnen. Achtung, das war nur sein Engel. Sein Engel, hat das uns etwas zu sagen? Hat jedes Kind, Menschenkind auf der Erde, jetzt Kind, einen Schutzengel? Ja. Wie lange hat dieser jedem Menschen zugeteilte Schutzengel seinen Dienst auszuüben im Leben? Also nach Meinung dieser Kenner, das ganze Leben. Wahrscheinlich, ein Engel kommt jetzt, um uns mitzuteilen, der Petrus ist schon enthauptet oder weiß was. Dann sagt er, nein, das ist die Stimme des Petrus, geht runter und macht auf, und Petrus kommt darauf. Die entsetzen sich. Ich meine, auch fast sein oder sein Geist. Also, wunderbare Rettung des Petrus. Am anderen Morgen befiehlt Herodes seinen Knechten, um den Petrus aus dem Gefängnis zu holen. Noch niemand was gemerkt. Die kommen, finden die Wächter in großer Bestürzung. Und kommen zurück zu Herodes und melden, die Wächter sind da, alles ist da, nur der Petrus nicht. Und während dem noch rede, kommt einer vom Tempel und sagt, Der Petrus, der redet im Tempel oben schon, weiß wie lange, vor einer großen Volksversammlung. Ja. So wunderbar hat damals Gott gewirkt. Ein Jude, ein falscher Prophet namens Elimas. Der Prokonsul wollte unbedingt das Wort Gottes hören durch Paulus. Und der widerstand nun. Dem sagt nun Paulus, und jetzt heißt es Saulus, der auch Paulus heißt. Auf der Insel Zypern, der Prokonsul, der römische auf der Insel Zypern, hieß Sergius Paulus. Und jetzt auf einmal um Saulus, der auch Paulus heißt. Der sagt dem Zauberer da noch einmal, ein Wahrsager, ein falscher Prophet, ein Jude. Liebe Geschwister, ich weiß jetzt, welchem Blut ist der wirkliche falsche Prophet sein wird? Ein Jude. Während der Antichrist selbst nicht ein Jude ist, sondern ein Israeliter. Ich bin überzeugt aus dem Stamm Dan. Denn Dan ist eine Schlange am Wege, eine Hornotter. Dan. Wir nehmen nun den Saulus, der nun auch Paulus genannt wird. Schon wieder sind auf Zypern die Juden eifersüchtig auf ihn. Er hält da eine lange Rede und da erklärt er den Juden. Euch musste zuerst das Wort Gottes verkündet werden. Da ihr das aber in eurer Widerspenstigkeit ablehnt und dagegen kämpft, werde ich in Zukunft zu den Nationen gehen. Jetzt kommt das erste Wort. Nationen. Und sie werden hören, wie geschrieben steht. So. Ich habe dich bestimmt zum Lichte der Nationen und so weiter. Jetzt kommt der Ausdruck zum ersten Mal und jetzt verkündet er das Wort der Gnade Gottes. Bis jetzt nur Reich Gottes. Reich Gottes. Jetzt, wo das Wort Nationen gefallen ist, ne, zu denen er jetzt gehen soll, haben wir das Wort der Gnade vor uns. Wir blicken hinein ins Kapitel 14. Paulus kommt nach Ikonium, geht halt trotzdem wieder zuerst in die Synagoge. Und da waren dann doch Juden und Griechen. Es heißt nicht nur solche, die als Proselyten Gott anbeteten, als Nichtjuden, als Nicht-Israeliten. Sondern das heißt gerade, Juden und Griechen glaubten hier. Aber was geschieht? Kommen die Juden wieder, machen in der ganzen Stadt einen unheimlichen Aufruhr, sodass Paulus weiterzieht. Er kommt nach Lystra. Da ist ein lahmer Mann, so und so lange, von Mutterleibe an. Paulus verkündet das Evangelium und merkt, wie der Lahme ihn ganz konzentriert anguckt und seinen Worten glaubt. Und Paulus sofort sagt, du stell dich sofort auf deine Füße. Und der schnellt empor und steht da. Das Wunder ist geschehen. Jetzt natürlich ein Volksauflauf. Und was passiert da? In Lystra. Die Volksmenge springt zu dem Oberpriester der Stadt, erzählt ihm das. Die Götter sind wieder in Menschengestalt auf die Erde gekommen, so, und waren gar nicht verlegen. Den stattlichen Barnabas nannten sie Zeus, das ist griechisch, und lateinisch, römisch, Jupiter. Das ist der Größte. Wie am Himmel Jupiter der größte Planet ist. Also Barnabas war Zeus, der oberste der griechischen Götter, Jupiter. Und wie nannten sie den kleinen Paulus? Hermes, griechisch, römisch, Merkur. Warum? Weil er das Wort führte. Merkur ist ja der, so allgemein der Gott von welchem Berufsgattung, von welcher Berufsgattung? Merkur. Der Kaufleute. Weil er das Wort führte. Aha. Also nicht Barnabas führte jetzt das Wort. Eine Zeit lang hieß es immer Barnabas und Saulus. Und dann Barnabas und Paulus. Und auf einmal heißt es Paulus und Barnabas. Und dann nur noch Paulus. Und der Barnabas ist im Hintergrund. Merken wir, wie Gott Schnitt für Schnitt, Schritt für Schritt Israel, den Scheidebrief nun in die Praxis hinein wachsen lässt. Und der Priester kommt schon mit Stieren und Opfertieren und wollen nun diesen beiden Göttern, dem Jupiter und dem Merkur, opfern. Jetzt wieder Paulus und Barnabas natürlich merken, springen die dorthin zu den Priestern und sagen, halt, 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 so und so und so. Wir sind ja Menschen wie ihr und hört da auf, kommt doch gar nicht in Frage. So. Und konnten sie dann beruhigen. Also, diesem wunderbaren Erwachen und Aufmerken der Nationen in Lystra. Prompt kommen Juden und wiegeln das Volk auf, unheimlich. Und was bringen die fertig in Kürze? Dass Paulus, der eben als Merkur dem geopfert werden sollte, gesteinigt wird, schleppen ihn hinaus aus der Stadt und lassen den, wie sie meinen, tot liegen. Dann kommen die Brüder und umringen ihn. Und was passiert? Der steht auf und geht wieder in die Stadt hinein. Dann sagen sie aber, lieber weiter weg. Aber was? Was könnte hier wieder jetzt Paulus gesteinigt, als tot einfach da liegen gelassen. Die Kleider haben sie noch abgerissen. So. Wir haben gesehen, Stephanus, als die Steine flogen, sah die Herrlichkeit Gottes und den Sohn Gottes zu seiner Rechten aufstehen und ihn grüßen. Und hier, Paulus, wenn er dort schreibt, ich kenne einen Menschen, er schreibt da in der dritten Person, vor so und so vielen Jahren, ob es im Leibe geschah oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht. Aber was geschah mit diesem Menschen? Er wurde entrückt bis in den dritten Himmel, bis ins Originalparadies und hörte Dinge, die der Mensch gar nicht aussprechen kann. So. In welchen Himmel wurde er entrückt? Also, ich bin überzeugt, als Paulus da lag, dem Leibe nach Tod, dann schreibt er, ob der Leib dabei war oder nicht. Ich halte eher dafür, der blieb schön da liegen. Ne? Und der die vielleicht noch da gafften oder weiß was. Hat Gott seinen Geist und seine Seele bis zu sich hinauf, außerhalb dieser Schöpfung, das ist nämlich der dritte Himmel, ist der Himmel selbst. Und das Paradies in dem dritten Himmel ist das Originalparadies, wo Gott selbst wohnt. Und während er nun da Dinge hörte, sich aussah, die er weder sagen durfte noch konnte, wurde Johannes in welchen Himmel entrückt? Sicher nicht in den vierten, sondern höchstens in den zweiten. Warum habe ich die Freimütigkeit, so zu sprechen? Konnte Johannes das, was er hörte und sah, auch nicht schreiben? Er bekam ja direkt den Auftrag, das niederzuschreiben und an die sieben Gemeinden weiterzusenden, die in Asien sind. Und er konnte alles erzählen. Also welcher Himmel war höher? Der dritte, also er war höchstens im zweiten. Wunderbar. Liebe Geschwister, so haben wir andere Stellen und Zeugnisse. Dass unser Gott, wenn er schrecklichste Dinge genehmigt gegenüber seinen Auserwählten, sodass wir, wenn wir davon hören, ja, wir hören ja von ringsum, was unsere Geschwister überall erdulden müssen und was mit denen gemacht wird, dass wir zu sagen beginnen können, sagen, ja, also ich könnte das nicht ertragen. Da hätte ich Angst um mich, um meinen Glauben. Dürfen wir uns jetzt sagen lassen, dass der Herr in seiner Treue nach dem Wort sehr einfach, je mehr der äußere Mensch zerfällt, der alte, umso mehr wird der Innere erneuert von Tag zu Tag, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Dass Gott in seiner Treue dem inneren Menschen, der sich nach außen gar nicht mehr zeigen oder melden kann, nicht? Als der Leib des Paulus tot da lag, nicht? Da konnte er nichts mehr melden oder darstellen. Aber sein Geist und seine Seele. Wunderbar für uns noch, was liegt in dieser Aussage? Ob der Leib dabei war, weiß ich nicht oder nicht. Kommt doch gar nicht drauf an. Das heißt für uns, schon als
klassisches Gegenstück zu einer Lehre, die aussagt, auch wenn der gläubige Mensch stirbt, ist der Mause tot nach Leib, Seele und Geist und weiß von allem nichts mehr, bis zur Entrückung. Also, und dieses Wort von dieser dritten Person, die sagt uns was deutlich, ob der Leib dabei ist oder nicht, tot da liegt. Sein Geist und seine Seele waren der Herrlichkeit, und zwar nicht in dieser Schöpfung, sondern droben, wo Christus ist, sitzen zur Rechten der Majestät in der Höhe. Außerhalb der Schöpfung, in der Unendlichkeit Gottes, mitten in dem Licht, wo niemand zukommt. Erklärt er, ja, wie er wieder aufsteht, umringt von den Brüdern, erklärt er ihnen, den Nationen, ihr habt ein Beispiel an mir. Wir, jetzt Glieder seines Leibes, wir müssen durch viel Trübsal ins Reich Gottes eingehen. Das ist eine ganz neue Linie. Petrus konnte noch sagen, bitte benehmen wir uns so und preisen wir den Herrn und so weiter, dann kommen Zeiten der Erquickung. Kommen Zeiten der Erquickung. Und jetzt bei uns genau das Gegenteil. Und das Maximum bei Paulus heißt ja, ich habe ein Ziel vor mir, indem ich vergesse, was dahinter liegt. Ein Ziel vor mir, dem Tode Jesu Christi gleichgestaltet zu werden. Um was für ein Ziel zu erreichen? Das griechische Wort ex anastasis, das heißt heraus, Auferstehung aus den Toten. Welchen Begriff Bruder Geier freimütig so erklärt hat, diese ex anastasis aus den Toten, vielleicht das Wort aus, zwei, dreimal da. Nicht nur Auferstehung der Toten am jüngsten Tag oder Auferstehung vieler in der und der Zeit, erste Auferstehung da, sondern jetzt eine ganz besondere Auferstehung. Und das hat er, diese Auferstehung hat er als Ziel im Auge, das möchte ich erreichen, indem ich den Tode Christi gleichgestalten lasse, das heißt immer weiter bereit sein, den letzten Sterbensweg der Verachtung, der Verfolgung und Peinigung und so weiter zu gehen, und sagt dann nicht, dass ich es schon ergriffen hätte, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch greifen könnte. Wenn er das schreibt, nicht, dass ich es schon ergriffen hatte, wird wieder von Verkündigern des Wortes Gottes, meistens in unserer Kirche, als was benutzt. Eine Glaubensgewissheit gibt es nicht. Gibt es nicht. Paulus hat es selber gesagt, nicht, dass ich schon ergriffen hatte. Oh, unsere arme Bibel. Unser wunderbares Gotteswort. Also, blicken wir noch einmal dort nach Jerusalem, wo die 11 von Petrus überführt werden. Eine prachtige Rede hat er da gehalten. Nun hat Gott sich zu den Nationen gewandt. Jetzt meldet sich Jakobus. Welcher Jakobus? Der Bruder des Herrn. Der Getötete war der Bruder des Johannes. Also,
meldet sich der Jakobus, der den Jakobusbrief geschrieben hat, der gleich in den ersten Versen erklärt, das und das haben wir zu tun. Übrigens, an wen richtet denn Jakobus seinen Brief? Prompt an die 12 Stämme, die in der Zerstreuung unter den Nationen sind. Meldet. Sodass wir ein vollkommenes Werk darstellen können. Schon im dritten Vers. Also, der Begriff Werk ist bei Jakobus Nummer 1. Und der Glaube darf noch mitwirken. Aber der Glaube allein rettet nicht bei Jakobus. Nur wenn Werke, dann darf der Glaube mitwirken, dass die Werke zustande kommen. Aber entscheidend sind die Werke bei Jakobus. Begreift ihr mich, wenn ich jetzt sage, dass ausgerechnet dieser Jakobus jetzt sich meldet und spricht, Brüder, höret mich. Apostelgeschichte 15, das dürfen wir mal gerade mal schnell lesen. 15, Vers 14. Jakobus sprach, Brüder, höret mich. Simon, das ist Petrus, hat erzählt, wie Gott zuerst die Nationen heimgesucht hat, um aus ihnen ein Volk zu sammeln, auf seinen Namen. Auch wenn Jakobus, der war sich im Moment gar nicht bewusst, was er gesagt hat, entschuldigt. Das hat nun der Heilige Geist ihn sprechen lassen. Das ist ganz gewaltig. Ausgerechnet der Jakobus, der seinen Brief nur an die 12 Stämme Israels gesandt hat. Dass Gott sich zuerst die Nationen heimgesucht hat, um aus ihnen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmen die Schriften der Propheten überein, wie geschrieben steht, nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die zerfallen ist. Ja, da war es nach diesem. Wenn diese Auswahl aus den Nationen vollendet ist. Und so weit sind wir jetzt dann gerade heute, bald. Wunderbar. Und ihre Trümmer, die Hütte der zerfallenen Hütte Davids, wieder aufbauen. Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über welche mein Name angerufen ist, gerettet werden. Der Herr, der dieses tut, was von jeher bekannt ist. Also, da war nun wirklich der Heilige Geist vollmächtig in diesem Jakobus. Für uns umso wunderbar. Und natürlich, wenn der Jakobus so gesprochen hat und so biblisch begründet, da mussten, wenn der Jakobus so gesprochen hat, haben alle schweigen müssen und kapitulieren müssen und das hat akzeptieren müssen. Jakobus. Kapitel 15. Jetzt sind da überall Nationen, aus den Nationen Menschen zum Glauben gekommen. Da sagt ein Synagogenvorsteher, ja, Aber die müssen jetzt sofort beschnitten werden, wenn die jetzt wirklich errettet werden sollen. Aber da ist ja der Paulus da und der Silas. Die sind da nicht einverstanden. Und dann kommt noch einer, ein ganz tüchtiger Gesetzeslehrer, gläubig an den Herrn Jesus, von Jerusalem an diesen Ort. Und wie er das sieht, die vielen Gläubigen, Nicht-Israeliten, Nicht-Juden, da sagt er aber, die müssen sofort beschnitten werden, Nummer eins. Ohne das geht's nicht mehr. Jetzt war es aber ganz schlimm. Und dann wurden sie vernünftig, haben miteinander geredet, auf den Paulus gehört, nämlich, ja, dann gibt es nichts anderes, jetzt noch wichtig, als dass wir etliche Männer von Paulus, von Silas abordnen, oder Barnabas noch, nach Jerusalem ziehen, und da müssen die Stammapostel in Jerusalem entscheiden, was jetzt da geschehen soll. Was heißt das jetzt? Das heißt, solange Jerusalem noch stand, waren die 12 da. Die vielen sind alle zerstreut worden, aber die 12 waren da in Jerusalem. Musste alles, was noch jetzt schon unter den Nationen geschah, und Fragen aufgeworfen wurden, was soll da geschehen, wie weit, das Gesetz oder nicht, musste alles in Jerusalem abgeklärt werden. Da war also Jerusalem immer noch Mittelpunkt. Und Paulus zieht hinauf und jetzt in Jerusalem sind die vernünftig und haben natürlich allerhand schon annehmen müssen und erkannt. Nein. Schriftlich wird den Abgeordneten dieser Gemeinden mitgegeben, sie müssen sich nicht unter das Gesetz Mose stellen und sich nicht beschneiden lassen und gar nichts anderes, als sich enthalten vom Blut und vom Erstickten und von dem und dem und der Hurerei. Wenn sie das tun, mehr wird von ihnen nicht verlangt. Also schon, da war die Operation Gottes schon so weit gediehen, dass die in Jerusalem, die als solche, alle, die 12 und alle, Tausende, griechisch Milliarden der Juden sind gläubig an den Herrn Jesus und alle sind Eiferer für das Gesetz, dass die schon in Jerusalem so den Nationen gegenüber entscheiden konnten, da hat Gott ihre Herzen schon weitgehend beschnitten. Aber Jerusalem war noch Mittelpunkt, hatte immer die letzte Entscheidung zu treffen. Kommt Paulus nach Lystra, es erscheint ein junger Gläubiger. Mensch, sein Vater war ein Grieche und seine Mutter eine Jüdin. Und wie heißt er? Timotheus. Ja. Um der Juden willen beschneidet Paulus jetzt den Timotheus. Denn er hat gleich gemerkt, nimmt ihn sofort mit Timotheus. Er hat gleich innerlich gewusst, das ist mein. Wie er in einem Brief dann schreibt, Timotheus, mein echtes Kind, das ich im Glauben gezeugt habe, Timotheus. Der einzige Mitarbeiter des Paulus, auf den er sich bis zuletzt verlassen konnte. Der letzte Brief des Paulus geht an Timotheus. Timotheus. Heißt auf Deutsch, Timä heißt Ehre und das andere Theos, Timotheos, Gott. heißt Ehre Gott. Und so, liebe Geschwister, dürfen wir alle solche sein, die den Namen Timotheus tragen dürfen, weil wir in allem Gott allein die Ehre geben. Timotheus. Jetzt will Paulus mit seinen Mitarbeitern nach Asien, aber nicht nach unserem Asien heute, sondern das damalige Asien war nur eine kleine römische Provinz, wo diese sieben Gemeinden, Ephesus, Hauptstadt, und dann Lystra und Laodicea und wie sie dort alle heißen, Thyatira, Pergamus, wollte er da das Evangelium verkünden. Jetzt verhindert ihm der Heilige Geist, das Wort in Asien zu verkündigen. Nur da, wo dies da war, die römische Provinz Asia. Verhindert ihm der Heilige Geist da in Ephesus und den anderen sechs Städten das Evangelium zu verkünden. Dann wendet er sich nach Bithynien und dann erlaubt es ihm der Geist Jesu Christi nicht, nach Bithynien zu gehen. An wen richtet Petrus eines Tages einen seiner Briefe? An die Auserwählten in Asien und Bithynien. Merken wir etwas? Die sieben Gemeinden, denen Paulus etwas später durfte er dann nach Asien, durfte aber in Ephesus und diesen Gemeinden in Asien nicht das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes verkündigen, sondern nur den ganzen Ratschluss Gottes. Apostelgeschichte 20. Wir kennen ja den Unterschied. Gell? Im Ratschluss Gottes sind alle die Herzensratschläge von Engeln und Menschen enthalten, die Gott erforscht hatte, gekannt hat, Vorkenntnis hatte und dann bestimmt hatte, was von dem Wust dieser bösen Willensentschlüsse der Geschöpfe zur Durchführung von ihm genehmigt werden kann. Das bildet den Ratschluss Gottes. Ein Ratschluss, ich wiederhole, kommt dann zustande, wenn viele Ratgeber beraten und dann sind die vielen eins geworden und dann ist ein Ratschluss zustande gekommen. Bedeutet genau das, den Gegensatz von dem Begriff Vorsatz. Ein Vorsatz ist nur dann ein Vorsatz, wenn er von einem Einzelnen für sich selbst gefasst wird. Und wir sind auserwählt, vor Grundlegung der Welt, nicht nach dem Ratschluss Gottes, sondern nach dem Vorsatz Gottes, den er festgesetzt hat bei sich selbst. Dass all eines Tages in Christo unter ein Haupt in Herrlichkeit zur Darstellung gebracht zu haben. Anstattdessen weder nach Asien darf er, also zu den sieben Gemeinden. Gerade dem Timotheus muss Paulus eines Tages was schreiben. Was ich mit Tränen sage, schreibe, weißt du, dass alle diese sieben Gemeinden, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben und haben sie sich wieder nach Jerusalem gewandt, indem sie wie die in Jerusalem Eiferer für das Gesetz geworden sind. Verstehen wir, dass der Geist Gottes dem Paulus mal zuerst nicht erlaubt, überhaupt nach Asien zu gehen, und bitten ihn auch nicht das Gleiche. Der Geist Christi, anstatt dessen gibt Gott dem Paulus eine Weisung in einem Traum, sieht einen mazedonischen Mann und der winkt ihm, komm herüber zu uns und hilf uns. Was heißt das jetzt? Kommt ein großer Sprung geografisch. Mazedonien ist der nördliche Teil von Griechenland und Griechenland der südliche Teil. Griechenland, Mazedonien. Schon europäischer Boden. Asien, Kleinasien gehört noch zu, ja, zu Asien. Und Paulus kennt einen Erstling aus Asien, namens so und so, und einen Erstling aus Achaia, aus Griechenland, also einen Erstling für Asien und einen Erstling für Europa. Wieder. Liebe Geschwister, ich darf das mal so, wie ihr seht, ihr könnt euch das Unsichtbare vorstellen. Ja, schwer zu sagen. Also hier, ja, ich mache es mal so, so gut ich kann, für euch. Also Westen ist für euch Landkarte da. So. Ja. Da ist nun Kleinasien. Und da ist dann die Küste von Palästina. Und da unten ist dann Ägypten. Und jetzt ist da heute das heutige Kleinasien, also die ganze Türkei. Und nur an diesem westlichsten Zipfel waren diese sieben Gemeinden. Und dann kommen da die vielen griechischen Inseln und da drüben ist dann Achaia, Mazedonien und Griechenland. So. Ich komme herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und warum habe ich das jetzt geografisch darzustellen versucht? Diese sieben Gemeinden, die waren genau wie ein Sieben, wie das Siebengestirn. Ephesus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bilden ein gleichzeitiges Dreieck. Und die Mittellinie verlängert in der Richtung ist die Insel Patmos, wo Johannes drauf verbannt war. Also wenn Johannes dann den sieben Gemeinden zu schreiben hatte, musste er nur nach Nordosten blicken und dann hatte er die gerade so schön vor sich. Und jetzt, liebe Geschwister, das sieht dann genau so aus. Wenn ich jetzt diese Winkel dieser sieben Gemeinden da verlängere, dann habe ich gerade das heutige ganze Asien eingefasst. So arbeitet der Heilige Geist mit Modellvorführungen. Und siehe da, die Gemeinden heute in Asien werden die auch verfolgt. Ja, aber was haben die für ein Evangelium? Nicht das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, sondern ein Evangelium sogar, das ihnen noch gebietet, die Obrigkeit nicht nur für sie ja nicht zu beten, sondern gegen sie anzutreten. Liebe Geschwister, das sind Dinge ganz wunderbar, wie der Geist Gottes in einer Realität ohnegleichen solche Dinge zur Darstellung bringen kann. Diese sieben Gemeinden, wenn man gerade verlängert, wo die jetzt heute in Asien sind, da ist da dann auch die griechisch-orthodoxe Kirche, die ist schon weit dort herum, und in Russland ist da die Ostkirche, die christliche auch da mit den Popen oder mit all den Priestergewändern und so weiter. Also ganz eben so eingestellt wie die nach Jerusalem gerichteten 7 Gemeinden. Dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben. Die Konsequenz aber von Gott aus für solche Einstellung wie diese 7 Gemeinden, dass die sich wieder unter Gesetz stellten, nach Jerusalem richteten und die Verkündigung des Paulus ablehnten. Die Konsequenz bedeutet für Gott nichts Geringeres, also von Gott aus, wenn ihr euch schon bewusst unter dieses Gesetz stellen wollt, als Gläubige an Jesus Christus, dann bin ich Gott es den heiligen Engeln gegenüber schuldig, wer sich freiwillig noch als gläubiger Christ unter ihr Gesetz stellt, dass dann ihre Satzungen über diese Menschen wieder rechtsgültig sind. Also, erster Brief an Ephesus. Nein, nicht an Ephesus. Auch nicht an den Vorsteher von Ephesus, sondern an wen? An den Engel von Ephesus, bitte. Und dem Engel von Thyatira schreibt, warum? Die haben sich unter dieses Gesetz von Engeln angeordnet gestellt. Ja, dann ist über jede Gemeinde wieder einer dieser Engel der Heiligen. Und der ist dann verantwortlich für die Gemeinde da unten. Und dann heißt von an 5 dieser 7 Gemeinden beginnt das Wort an die Gemeinde Ephesus: Ich kenne deine Werke, habe aber wider dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Was heißt das? Die Verkündigung des Paulus, die haben sie gehört dann, später, haben sie verlassen, sich nach Jerusalem gewandt, die erste Liebe verlassen. Und jetzt, wenn du nicht Buße tust, werde ich deinen Leuchter, die sind ja dargestellt durch 7 goldene Leuchter, werde ich deinen Leuchter auf die Seite rücken. Und so geschah es. Unser Wunderbrief, wunderbarer Brief an die Epheser, gibt es keinen Urtext, wo steht an die Epheser. Sondern dieser Brief beginnt an die Gläubigen und Heiligen in Christo, die da sind, nicht die in Ephesus sind, die da sind. Also gerade erweitert an alle Gläubigen bis heute. Gilt jetzt der Brief irrtümlicherweise oder fälschlicherweise mit der Anschrift an die Epheser? Ja. Also, Epheser. Bitte? Heißt da. Ja, eben. Aber jetzt müssen wir in Ephesus streichen, in allen Bibeln, einfach die da sind, die sind. So heißt es. Nur. Bitte? Ja, gut. Also, Ephesus ist zu streichen, einfach die da sind. Wo immer, bitte heißt. So, jetzt ist der Epheserbrief eben nicht an die Epheser, sondern an alle Heiligen in Christo, die auf dem ganzen Erdenrund vorhanden sind. So haben wir den Epheserbrief zu lesen. Ja. Werde ich deinen Leuchter von auf die Seite schieben, wegtun. So ist geschehen. Eines Tages kommt Paulus, wo sind wir da? Ah ja. Dann komm herüber und hilf uns, Gehorsam mit seinen Mitarbeitern landet er wo? Lydia, du musst jetzt antworten. Du bist wohl keine Purpurkrämerin, aber heißt Lydia. Die Tante von uns. Ja. Wo landen sie? In Philippi. Was heißt denn Philippi? Philippus, Philippi? Pferdeliebhaber. Philein heißt Liebhaben und Hippas heißt Pferd. Pferdeliebhaber. Wer von uns ist Pferdeliebhaber? Warum? Bravo. Bravo. Warum? Bravo. Wenn Satan im Antichristen schon alle Raumstationen geschaffen hat und sich über alle Götter erhoben hat im ganzen Weltall und dann ausruft, wenn es jetzt noch einen Gott geben sollte, der soll sich jetzt melden, und keiner meldet sich. Daniel 11. Zuerst erhebt er sich von der auf die Erde geworfen, erhebt er sich von der Erde aus mit den ihm gelassenen technischen, atomaren, biologischen, wie heißt das?